Ihr Lieben, wir wenden uns heute der 6. von 7 Gemeinden zu, die von Jesus einen Brief erhielten. Er sagte nämlich zu Johannes: Schreibe an den Botschafter der Gemeinde in Philadelphia. Wir erinnern uns von der letzten Predigt her, dass jede Gemeinde von Gott wie ein Botschaftsgebäude auf fremdes Land gesetzt wurde. Unsere Heimat ist oben im Himmel bei Gott. Aber hier in der Gemeinde dürfen wir schon jetzt ein Stück himmlische Heimat erleben, obwohl wir noch in der Fremde leben. Der Leiter der Gemeinde wird in vielen Bibelübersetzungen als Engel bezeichnet. Das griechische Wort bedeutet aber genauso gut auch Bote. Und um der Klarheit willen habe ich mir deshalb erlaubt, es heute mal mit Botschafter zu übersetzen. Philadelphia ist nun endlich mal ein bekannter Name in der Offenbarung. Allerdings ist hier nicht die 2-Millionen-Stadt in Amerika gemeint, die wir hier sehen, und auch kein Frischkäse, sondern es geht um eine Kleinstadt in der heutigen Türkei. Jedoch sei erwähnt, dass diese amerikanische Stadt der Gemeinde in den Sendschreiben ihren Namen verdankt. Denn 1683 wurde Philadelphia durch William Penn, einen englischen Quäker, gegründet. Penns christliche Ideale und Werte sollten in seiner Stadt Philadelphia wirklich voll und ganz zum Zuge kommen. Und die Stadt wurde dann ein paar Jahre später auch zur Hauptstadt des nach Penn benannten Pennsylvania ernannt. Kommen wir zurück zur Bibel. Das biblische Philadelphia wurde von Attalos II., einem lydischen König, im 2. Jahrhundert vor Christus gegründet. Auf Deutsch heißt Philadelphia Bruderliebe. Der Name erinnert an die enge Beziehung zwischen Attalos und seinem Bruder Eumenes. Aber er passt natürlich auch hervorragend zu jeder christlichen Gemeinde. Denn Jesus sagte: An unserer Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Dass der Name Philadelphia so schön klingt, liegt auch sicher daran, dass Philadelphia die Gemeinde in der Offenbarung ist, die am meisten von allen gelobt wird. Jesus findet an ihr nicht einen einzigen Kritikpunkt. Es gibt nur Lob. So kenne ich einige Gemeinden, die sich bis heute Philadelphia-Gemeinde nennen. Aber eine Laodicea-Gemeinde oder Sardes- oder Pergamon-Gemeinde habe ich noch nicht kennengelernt. Wie immer stellt sich Jesus zu Beginn seiner Gemeinde vor. Das gehört sich so zu einem Brief. Aber es zeigt auch immer gleich an, welche Eigenschaft von Jesus für die Gemeinde besonders wichtig ist. Jesus stellt sich hier als Schlüsselfigur vor und sagt: So spricht er, der heilig ist und Treue hält, er, der den Schlüssel Davids hat. Wo er öffnet, kann niemand zuschließen, und wo er zuschließt, kann niemand öffnen. Vor einigen Wochen habe ich meinen Bruder in Münster besucht. Plötzlich klingelt das Telefon und meine Tochter Theresa ist dran. Sie wohnt auch in Münster und hat sich ausgesperrt. Die Wohnungstür ist zu und der Schlüssel liegt in. Ob ich da helfen kann? Sie müsste jetzt auf die Arbeit. Ich habe noch nie eine Tür ohne Schlüssel geöffnet, aber es gibt ja das Internet. Ich habe also ein paar Türöffner-Videos auf YouTube studiert und mir dann das passende Werkzeug aus einer Plastikflasche gebastelt. Dann habe ich es bei mehreren Türen meines Bruders probiert und es hat tatsächlich funktioniert. Allerdings hat er eine ziemlich stabile Eingangstür, die war nicht zu überwinden. Und die Eingangstür von Theresa leider auch nicht. Schließlich gab ich klein bei und habe den Schlüsseldienst angerufen. Innerhalb von einer Minute war die Tür wieder offen. Er hatte das eindeutig bessere Werkzeug als ich dabei und er war eben auch ein Experte auf diesem Gebiet. Jesus spricht davon, dass er einen ganz besonderen Schlüssel trägt. Den Schlüssel Davids. Er öffnet alle Türen und niemand kann sie mehr zuschließen. Und wenn Jesus mit diesem Schlüssel etwas abschließt, kann keiner es mehr öffnen. Bei dem Schlüssel Davids geht es um eine uralte Verheißung aus dem Buch Jesaja. Durch seinen Propheten hatte Gott verheißen: An jenem Tag werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Er wird für die Einwohner Jerusalems und für das Haus Juda ein Vater sein. Ich lege ihm den Schlüssel des Hauses David auf die Schulter. Wenn er öffnet, kann niemand schließen, und wenn er schließt, kann niemand öffnen. Das Judentum hat diese Stelle immer auf den Messias hingedeutet. Der Messias schließt die Tür zum neuen Jerusalem auf. Er allein hat die Macht dazu. Interessant ist, dass Jesus am Ende seiner Zeit hier auf der Erde genau auf diese Verheißung eingeht. Er verabschiedet sich von seinen Jüngern mit folgenden Worten, die sie nie vergessen sollten. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich allein, sagt Jesus, habe die Schlüsselgewalt. Kein König und kein Politiker, kein Papst, kein Heiliger, keine Tugend und keine guten Werke öffnen uns die Türen, die im Leben wirklich wichtig sind. Nur Jesus hält unser Schicksal in seinen Händen, denn er ist die Schlüsselfigur. Er besitzt die Schlüssel zu allen Räumen und Situationen. Schauen wir uns das einmal näher an. Erstens, offene Türen trotz Tod. Nach Offenbarung 1, Vers 18 ist Jesus der Einzige, der den Schlüssel zum Reich der Toten besitzt. Er sagt, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich halte den Schlüssel über den Tod und die Totenwelt in meiner Hand. Petrus berichtet uns davon, dass Jesus, nachdem er gestorben war, in das Totenreich hinabstieg. Er predigte dort den Verstorbenen, die vom Teufel gefangen gehalten wurden. Und als Jesus ging, um aufzuerstehen, nahm er den Schlüssel zum Totenreich mit. Petrus schreibt uns, vergesst nicht, Jesus starb für uns schuldige Menschen. Und er ist auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkünden. Jesus ist damit der Einzige, der uns vor dem Tod und dem Totenreich bewahren kann. Die Tür zu diesem finsteren Reich schließt er gerne vor uns zu. Und wenn du Angst vor dem Sterben hast, dann halt dich an Jesus fest. Er ist stärker als diese Angst. Er kann dir alles vergeben, was dich bisher vom Himmel ferngehalten hat. Sag ihm, was dir auf der Seele liegt, denn Jesus versteht sehr viel von Leid und Schmerzen und Trauer. Und sprich mit Jesus auch über deine Ängste. Er kennt das sehr gut, denn er wurde versucht und in Gefahr gebracht wie wir. Vielleicht fährst du auch mal nach Island und besuchst die Insel Heimaey. Dort kannst du sehen, dass der Tod wirklich nicht das letzte Wort hat. Jesus wird es über dich sprechen und sonst niemand. Als 1973 ein Vulkan ausbrach, kam wie durch ein Wunder niemand um. In pausenlosem Einsatz brachten die Fischer jeden der 5000 Einwohner zum Hauptland in Sicherheit. Zur gleichen Zeit flog die Luftwaffe Wasser herbei, um die Lava zu kühlen. So konnte der größte Teil der Stadt bewahrt werden. Lediglich der Inselfriedhof wurde durch eine meterhohe Lavaschicht bedeckt, wie man so halbwegs auf dem Foto unten sehen kann. Kein einziges Grab war mehr zu erkennen. Allein das Tor des Friedhofs war noch zu erkennen. Es ragte sozusagen aus der Asche hervor. Auf diesem Tor ist zu lesen, Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Viele Isländer kommen regelmäßig an diese Stelle zurück, um Gott zu danken, dass er sie damals vor dem Tod gerettet hat. Und ich wünsche dir, dass du dir auch das von Jesus schenken lässt. Er ist von den Toten auferstanden für dich, damit auch du ewig lebst. Zweitens, offene Türen trotz kleiner Kraft. Jesus sagt an die Gemeinde in Philadelphia, ich kenne euer Tun und weiß, dass eure Kraft klein ist. Trotzdem seid ihr meinen Anweisungen gefolgt und habt zu mir gehalten. Ich habe euch eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Philadelphia ist die jüngste und unbedeutendste der sieben Sendschreibenstädte gewesen. Sie hatte sich zwar zu einem ganz schönen und blühenden Ort entwickelt, aber sie blieb immer von geringerer Bedeutung als die anderen Sendschreibenstädte. Die Entwicklung der Stadt kam durch relativ häufige Erdbeben immer wieder ins Stocken. Die Stadt blieb immer auf fremde Hilfe angewiesen. Interessant ist, dass auch die christliche Gemeinschaft am Ort nicht richtig aufblühte. Sie blieb lange Zeit eine kleine Gruppe, die kaum Einfluss besaß und nur wenig bewirkte. Aber gerade auf kleine Zahlen und Kräfte legt unser Herr gerne einen großen Segen. So sagte er schon zu seinem Volk Israel: Fürchte dich nicht, Israel, du Nachkommenschaft Jakobs. Auch wenn du so schwach und hilflos bist wie ein Wurm, den man zertritt, ich, der Herr, helfe dir. Darauf gebe ich dir mein Wort. Ich, der heilige Gott Israels, bin dein Befreier. Von dieser Stelle hier zieht sich der Gedanke von der kleinen heiligen Gemeinschaft durch die ganze Bibel hindurch. Da ist die Rede von einer kleinen Herde, vom Glauben, der nur so groß ist wie ein Senfkorn, bis hin zu den wenigen Arbeitern, die Gott bei seiner großen Ernte helfen. In Philadelphia ist man sich dieser Schwäche tatsächlich bewusst. Es fehlt an Geld, weil die Gemeindeglieder eher aus den sozial schwachen Schichten stammen. Es fehlt an Mitarbeitern, weil einfach zu wenig Leute zum Glauben kommen. Und es fehlt an Einfluss, weil die Gemeinde zu klein ist gegenüber dieser großen Stadt. Doch dieser geringen Kraft der Gemeinde wird nun die Allmacht ihres Herrn zugesagt. Denn immer dann, wenn wir uns schwach fühlen, ist Jesus uns ganz besonders nah. Vielleicht liegt hier sogar der Schlüssel zur geistlichen Gesundheit einer Gemeinde. Denn die Gemeinde, die am härtesten von Jesus in den Sendschreiben kritisiert wird, das ist die Gemeinde Laodicea, die von sich selber sagt: Ich bin reich und wohlhabend und mir fehlt nichts. Was uns also oft im Weg steht, ist nicht unbedingt unsere Schwachheit, sondern es kann auch unsere Kraft sein. Einem Paulus wird von Jesus gesagt: Lass dir doch an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ernst Modersohn schreibt dazu: Gottes Allmacht will uns helfen, aber sie kann nur einen Bund mit unserer Ohnmacht eingehen. Sie geht nie einen Bund mit unserer Kraft ein. Niemals. Der kleinen Kraft öffnen sich die Türen Gottes. Nun sagen einige Leute, dass wir mit unserer Gemeindeform doch in der heutigen Gesellschaft kaum noch Leute mit dem Evangelium erreichen können. Das mag stimmen. Wir allein können das nicht. Aber Gott kann. Paulus schreibt in Kolosser 4, Vers 3: Betet für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet, um seine Botschaft weiterzugeben. Dieses Wort gilt genauso auch für uns heute. Gott allein ist es, der die Herzen von Menschen öffnen kann. Er ist derjenige, der bei ihnen regelmäßig anklopft. Ohne ihn können wir gar nichts ausrichten. Darum ist die wichtigste Arbeit bei jeder Evangelisation das Gebet. Wenn wir zu Menschen gehen wollen, um ihnen von Jesus zu erzählen, dann brauchen wir das Gebet. Sonst laufen wir nämlich vor verschlossene Türen und das kann ziemlich wehtun. Hast du schon mal eine Glastür übersehen und bist mit der Nase dagegen gestoßen? Das tut weh. Oder hast du die Klinke einer Tür heruntergedrückt und bist mit der Schulter wieder zurückgeprallt, weil du nicht damit gerechnet hast, dass die Tür verschlossen war? Jesus will nicht, dass du dir solche blauen Flecken holst. Darum bittet er dich, auf die offenen Türen zu achten und dafür zu beten. Dann wirst du nämlich auf Menschen treffen, die er schon für dich vorbereitet hat. Sie freuen sich zu hören, was du mit Gott erlebt hast. Sie verstehen, was du sagst. Selbst bei dem Forschungsprojekt, mit dem wir unsere Möglichkeiten in den nächsten Monaten ausloten wollen, spielt das Gebet eine ganz wichtige Rolle. Es wird zu Gebetsspaziergängen eingeladen durch unser Dorf, damit wir Gottes offene Türen erkennen. Ein weiterer Punkt, wo wir uns oft ziemlich klein fühlen, sind finanzielle Herausforderungen. Vor 7 Jahren haben wir hier darüber abgestimmt, ob wir 800.000 Euro in unser Freizeitheim in Holland investieren können. Bei einem Eigenkapital von 100.000 Euro war das ein Wagnis, das manche nicht mitgehen wollten. Aber in der Mehrheit haben wir uns dafür ausgesprochen. Und heute liegen unsere Schulden schon bei der Hälfte nur noch, bei 350.000 Euro. In 7 Jahren haben wir diese Schulden um die Hälfte gekürzt. Jesus segnet es einfach gerne, wenn wir auf seine Kraft und Vollmacht vertrauen. Dabei fällt mir auf, dass er die Türen meistens genauso öffnet, wie unsere Eingangstür hier am Gemeindehaus funktioniert. Sie öffnet sich nur, wenn man darauf zugeht. Wenn du weit genug davor stehen bleibst, passiert gar nichts. Du hast den Eindruck, die Tür sei verschlossen. Dabei wurde sie längst von dem aufgeschlossen, der zuerst durch sie durchging. Ein drittes: offene Türen trotz Gegenwind. Jesus sagt: Siehe, ich werde Menschen zu euch schicken, die zur Synagoge des Satans gehören. Sie behaupten, dass sie zum Volk Gottes zählen, aber das stimmt nicht. Sie lügen. Siehe, ich werde dafür sorgen, dass sie sich vor euch niederwerfen und anerkennen, dass ich euch erwählt habe und liebe. Die größten Probleme hatte die Gemeinde in Philadelphia mit der großen jüdischen Synagoge am Ort. Wie in Smyrna wurde sie von den Juden als Konkurrenz gesehen. Und natürlich wurde die christliche Lehre als Irrlehre bekämpft. Dabei weist Jesus seine Gemeinde darauf hin, wer der eigentliche Drahtzieher hinter der jüdischen Wirtschaftsmacht im damaligen Philadelphia war. Er nennt sie die Synagoge des Satans. Und er macht damit klar, dass die Gemeinde in Wahrheit gegen den Teufel kämpft und nicht gegen Menschen. Paulus schließt sich dieser Meinung an, wenn er uns mit seiner geistlichen Waffenrüstung auffordert: Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Solcher Gegenwind kann unser Glaubensleben ganz ordentlich durcheinanderwirbeln. Wir werden mutlos, wir werden müde, wir fühlen uns kraftlos. Einige von uns sind daher schon froh, wenn sie es wenigstens alle 2 Wochen mal in den Gottesdienst schaffen oder wenigstens einmal im Monat in den Hauskreis. Mehr ist bei dem ganzen Stress im Alltag nicht drin. Doch hier ist ein Beispiel, dass unsere Gefühle uns manchmal in die falsche Richtung führen. Denn Gottes Wirklichkeit ist viel größer als das, was du subjektiv fühlst und annimmst. Jesus öffnet dir gerne Türen, wo du das nie für möglich gehalten hättest. Er erfüllt dich gerne mit seiner Kraft, wo du dich kraftlos fühlst und denkst, dass du es nicht schaffst. Denn seine Macht ist grenzenlos und er beweist das am liebsten in ganz schwierigen Situationen. Wir schauen immer nur bis zum Horizont und manchmal auch nicht mal bis dahin. Aber Jesus schaut immer weiter und er lädt dich ein, ihm darin zu folgen. Er sagt: Siehe. Siehe, ich werde dafür sorgen, dass die Feinde sich vor euch niederwerfen und anerkennen, dass ich euch erwählt habe und liebe. Jesus verheißt damit, dass einige die Synagoge verlassen werden, um sich der Gemeinde anzuschließen. Sie werden sich vor Jesus niederwerfen und erkennen, dass er der Herr ist. Aus Feinden werden so geliebte Geschwister. Das ist natürlich zunächst einmal eine besondere Zusage an die Gemeinde in Philadelphia. Aber ich glaube, dass du sie auch auf deine Anfeindungen in Anspruch nehmen darfst. Jesus liebt dich, auch wenn dir der Wind im Moment stürmisch entgegenweht. Er hat dich erwählt, auch wenn du dich im Moment mutlos und kraftlos fühlst. Und Jesus lädt dich ein, ihn allein anzusehen. Schau nicht auf deine Grenzen und deine Schwierigkeiten und auf deine Feinde. Schau auf Jesus. Er öffnet dir neue Perspektiven. Er ist es, der den Schlüssel in seiner Hand hält, um auch die Türen aufzusperren, die sich vor dir verschlossen haben. So blieb Paulus trotz schwerer Unruhen fast 2 Jahre in Ephesus, denn er wusste, hier steht mir die Tür weit offen für ein erfolgreiches Wirken, obwohl ich mich mit vielen Gegnern auseinandersetzen muss. Welche Türen stehen dir wohl offen, wenn du Jesus treu bleibst, auch wenn dir der Wind hart entgegenbläst? Welche Türen stehen uns als Gemeinde offen, wenn wir auf Jesus und seine Möglichkeiten vertrauen? Als Pastor werde ich immer wieder mit den unterschiedlichsten Dingen konfrontiert. Und ich kann euch sagen, dass ich im Laufe der Jahre einige Male kurz davor stand, den Beruf an den Nagel zu hängen. Dass es Leute gibt, die alles Christliche verachten und angreifen, ist ja noch verständlich. Damit kann ich umgehen und auch entsprechend reagieren. Aber dass die schärfste Kritik oft aus den eigenen Reihen kommt, das ist immer wieder nur schwer zu ertragen. Wir sind doch alle Kinder Gottes. Wir sind erwählt und unendlich geliebt von unserem Vater im Himmel. Jeder Einzelne von uns. Warum machen wir uns das Leben dann manchmal so schwer? Warum können wir uns nicht für die ältere Schwester oder den jüngeren Bruder mal zurücknehmen? Warum können einige es nicht verstehen, dass es unmöglich ist, es 250 Mitgliedern immer recht zu machen? Ich bin jedenfalls heilfroh, dass Jesus der Herr seiner Gemeinde ist und dass er allem Streit einmal ein Ende setzen wird. Er stillt den Sturm um uns. Und unsere Aufgabe besteht allein darin, dass wir uns fest an ihn und seine Liebe festhalten. Er sagt, ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die demnächst über die ganze Erde kommen wird und alle Menschen auf die Probe stellen wird. Wenn Jesus die Tür öffnet, dann heißt das nicht, dass uns als Gemeinde ruhige Tage bevorstehen. Der Teufel wird immer stärker versuchen, uns von unserem Auftrag abzubringen. Auf die Christen in Philadelphia rollten in den folgenden Jahren noch viele Zeiten der Verfolgung zu. Sie erlitten in den folgenden Jahren Martyrium, Verbannung und Tod. So wurden allein im Jahr 155 nach Christus 11 Gemeindeglieder umgebracht. Und auch vor unserer Gemeindetür macht der Teufel nicht Halt. Er wird weiter versuchen, uns auseinanderzutreiben, gegeneinander aufzuwiegeln und vom Glauben abzubringen. Der Teufel wird dabei auch einige Erfolge feiern, aber er wird nicht siegen. Denn Jesus ist stärker. Er hält die Schlüssel und damit die Macht in seiner Hand und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Darum viertens, offene Türen in den Himmel. Jesus sagt, ich komme bald. Haltet fest, was ihr habt, damit euch niemand den Siegeskranz streitig macht. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und sie werden immer darin bleiben. Die letzte Tür, die Jesus für uns öffnet, ist die Tür zum Himmel. Ja, auch diesen Schlüssel hält Jesus in seiner Hand, weil sich an seiner Person entscheidet, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Das hat Jesus eindrücklich klar gemacht, als er sich als Tür bezeichnete. Er sagte, ich bin die Tür für die Schafe, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Der Himmel steht dir also durch Jesus ganz weit offen. Und wenn du Jesus kennst und er dich kennt, dann hast du freien Eintritt. Allerdings solltest du deine Beziehung zu Jesus auch immer wieder pflegen, denn Beziehungen können abflauen und sogar kaputt gehen. Darum bittet dich Jesus, an ihm festzuhalten, auch dann, wenn es mal nicht so gut zwischen euch läuft. Es steht tatsächlich eine Menge auf dem Spiel. Sicher geglaubte Plätze im Himmel sind schon verloren worden. Und einige, die weit abgeschlagen waren, haben am Ende trotzdem den Siegeskranz erhalten. Philadelphia war die kleinste, schwächste und unbedeutendste Gemeinde dieser 7 Sendschreiben. Aber sie konnte sich als letzte christliche Stadt in Kleinasien bis in das Jahr 1390 nach Christus gegen die Osmanen verteidigen. Als der Mongole Timur die christlichen Gemeinden Kleinasiens vernichtete, wurde Philadelphia wie durch ein Wunder gerettet. Die Einwohner der kleinen Stadt haben als einzige mitten unter der muslimischen Bevölkerung der Region den christlichen Glauben bewahrt, über Jahrhunderte. Eine christliche Gemeinde ist bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts belegt. Und die Säulen der Kirche des heiligen Johannes, die ihr vorne seht, die bezeugen bis heute, dass die Christen diesen Ort lange geprägt haben. Nichts konnte diese Säulen umhauen. Nun sagt Jesus, dass er zu solch einer tragenden Säule auch dich und deinen Glauben machen möchte. Du sollst in Zukunft immer vor deinem Gott stehen und seine Nähe spüren. Du musst dich nie wieder klein und unbedeutend fühlen. Du wirst eine tragende Rolle im Himmel spielen, so wie es Petrus, Johannes und Jakobus schon zu Lebzeiten taten. Paulus bezeichnet sie in Galater 2, Vers 19 als die Säulen der Urgemeinde. Die Ewigkeit wird also sicher nicht ein langer Ruhestand werden. Es wird genug geben, womit wir uns beschäftigen können. Ich bin sicher, dass Jesus weitere, erfüllende Aufgaben für uns im Himmel bereithält. Vielleicht liegt bei den Säulen im Tempel aber auch eine zeitgeschichtliche Anspielung vor. Die obersten Priester im Kaiserkult durften sich nach ihrer Amtszeit eine Gedenksäule im Tempel errichten lassen. Diese Denkmäler wurden verziert und natürlich wurde auch der Name dort verewigt. So wirst auch du im Himmel ein echtes Schmuckstück in den Augen Gottes sein. Du wirst keinen Fehler mehr haben, du wirst vollkommen sein. Und du wirst auch einen neuen Namen von Jesus bekommen, der nie wieder vergessen wird. Jesus sagt, ich werde den Namen meines Gottes auf sie schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Ich werde auch meinen eigenen neuen Namen auf sie schreiben. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus wird seinen Namen auf dich schreiben. Er macht damit allen deutlich, dass du wirklich ganz und gar zu ihm gehörst. Du bist sein geliebtes Kind. Du gehörst für immer zu seiner Familie. Jesus sagt, du bist mein, für immer. Jesus schenkt dir damit eine neue Identität. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Der Himmel steht dir offen. Jeder, der in der Bibel einen neuen Namen bekommt, hat vorher einen Glaubenskampf gewonnen. Er hat etwas erreicht, von dem er dachte, dass er es niemals schaffen würde. Aber mit Gottes Hilfe ist er am Ziel angekommen. Bei Abraham war das so. Am Anfang hieß er Abram. Doch weil er Gott vertraute, bekam er viele Nachkommen und wurde zum Vater vieler Völker. Übersetzt auf Hebräisch heißt das Abraham. Auch Simon wurde von Gott verändert. Er erhielt von Jesus den Namen Petrus. Simon war ein ganz normaler Fischer, aber er wurde mit Gottes Hilfe zum Fels, auf den Jesus seine Gemeinde gründete. Die bekannteste Verwandlung ist sogar sprichwörtlich geworden, vom Saulus zum Paulus werden. Der berüchtigte Christenhasser Saulus bekehrt sich. Er lässt sich taufen und Jesus macht aus ihm einen liebevollen Gemeindevater. Paulus wird zum Licht für unzählige Menschen, die Jesus noch nicht kannten. Und wenn du anfängst, Jesus zu folgen, dann wird er auch dich verändern. Jesus wird deinen Namen mit seinem Namen verbinden und daraus wird etwas ganz Neues entstehen. Vielleicht wirst du wie Mutter Teresa bekannt für deine Barmherzigkeit oder man wird dich wie Stephanus wegen deiner Treue kennen. Vielleicht wirst du wie Paulus für deine Klarheit bekannt oder wie Abraham für deine Zuversicht oder wie Maria für deine Liebe. Der Name Philadelphia hat sich jedenfalls bis heute gehalten. Er ist untrennbar mit dem christlichen Glauben verbunden und wird gerne benutzt. So gibt es bis heute in Athen einen Stadtteil mit dem Namen Neu-Philadelphia. Er wurde von den ehemaligen Bewohnern aus der Stadt Philadelphia aus Kleinasien gegründet, von der wir heute so viel gehört haben. Denn es kam eines Tages zu einem Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei. Die Leute zogen nach Athen und gründeten diesen neuen Stadtteil. Auch die Freie Evangelische Gemeinde in Norddeutschland mit ihrem Diakoniewerk Elim war viele Jahre unter dem Namen Christliche Gemeinschaft Philadelphia unterwegs. So hat die Gemeinde Philadelphia in vielen Gemeinschaften rund um den ganzen Globus überlebt. Kein anderer Gemeindename wurde so verbreitet wie dieser, weil Jesus diese Gemeinde zu einer Säule in seinem Reich gemacht hat. Und dieses Ziel verfolgt er jetzt auch mit dir. Dafür öffnet er dir alle Türen, die möglich sind. Dafür legt er Schlüssel in deine Hände. Und dafür legt er seinen wunderbaren Namen auf dich.